Herzlich willkommen!
Hallo und herzlich willkommen
zum Kinder-Podcast-Club Wie tickt die Welt?
Wir wählen das Thema jeder Podcast-Folge selber aus, weil wir Fragen haben.
Wir wollen Antworten von Expertinnen und Experten miteinander diskutieren und euch Bücher zum Thema vorstellen, die uns gefallen haben.
Das Thema unserer ersten Folge ist
digitale Medien, Flop oder Top. Was sind Medien eigentlich?
Wo lauern Gefahren bei YouTube, TikTok und Co.?
Wie viel Bildschirmzeit ist gut für mich?
Was ist dran an dem nervigen Spruch der Erwachsenen? Davon bekommst du viereckige Augen.
Auf all die Fragen und noch viel mehr bekommt auch ihr heute Antworten.
Viel Spaß beim Anhören!
Schnelle Fakten. Als wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, ging es erstmal darum, was Medien überhaupt sind.
Dabei haben wir herausgefunden, dass ein Medium eigentlich erstmal nur ein Vermittler ist. Ein Medium leitet Informationen weiter.
Genau. Und dann gibt es zwei verschiedene Kategorien von Medien. Die analogen Medien und die digitalen Medien. Eine Unterkategorie der digitalen Medien sind dann noch die sozialen Medien.
Analoge Medien sind die sogenannten alten Medien, also zum Beispiel Bücher, Radio oder Fernsehen. Man nennt sie analog, weil man sie physisch anfassen, also in den Händen halten kann.
Richtig. Und digitale Medien sind elektronische Medien mit Zugang zum Internet, also zum Beispiel ein Handy, ein PC oder eine Konsole. Der Schwerpunkt unserer heutigen Folge liegt auf den digitalen Medien. Uns hat als erstes interessiert, wie viel Zeit die Menschen am Tag mit digitalen Medien verbringen. Deshalb haben wir in der Lübecker Innenstadt mal herumgefragt.
Wie viel Zeit verbringen Sie pro Tag am Bildschirm?
So um die 4 Stunden.
Im Schnitt würde ich sagen, 2 bis 3 Stunden.
Das ist ganz schön viel. Also dadurch, dass ich ja auch einen Bürojob habe und da auch immer am Rechner arbeite, sind das pro Tag nach der Arbeit noch ein bisschen Instagram bestimmt so 10 Stunden.
Ich ganz wenig, weil ich ein alter Mann bin und ich die Dinger doof finde.
Oha. Sehr viel. Wahrscheinlich so 4 Stunden, 5 Stunden, wenn ich alles zusammenrechne.
Mit der Arbeit zusammen bestimmt 10 Stunden.
Also schon so 4 bis 6 Stunden, aber halt nun mal, weil ich auch einfach in der Schule mit dem iPad arbeite.
Also privat und Schule?
6 Stunden.
Also ich denke mal noch oftmals so 2 Stunden länger, also insgesamt wahrscheinlich so 9.
Also ich glaube, es sind bei mir leider durchschnittlich 4 Stunden. Das sagt mir auf jeden Fall mein iPhone.
Nur privat oder auch
auf? Nee, auch beruflich.
Ja, ich arbeite auch viel am Laptop. Ich denke auch 4-5 Stunden. Vielleicht ist es sogar mehr, als ich denke.
Das ist eine schwierige, also für mich eine schwierige Frage. Kommt auf die Phase drauf an. Ja, ich würde sagen so zwischen 2 und 7 Stunden, wenn also Handybildschirm und PC-Bildschirm, wenn man arbeitet oder lernt oder so. Also es ist schon, kann schon lang werden.
Bei mir sind es zwischen 1 und 3 Stunden, würde ich sagen.
Eine private Arbeit.
Grundsätzlich in der Arbeit arbeite ich, habe ich keine Medien. Also ich bin im Handwerk tätig.
Wie lange verbringen Sie an einem Tag am Bildschirm?
2 Stunden.
So, ich denke ungefähr 4 Stunden pro Tag.
Bestimmt 5 Stunden.
Stunde?
Ja, ungefähr so 6-7 Stunden am Tag.
3 Stunden vielleicht?
Im Moment gar nicht mal so lange, weil ich habe mein Handy im Moment verloren. Und deswegen eigentlich nur übers iPad 1/2 Stunde maximal am Tag.
Gut, also die meisten Leute verbringen zwischen 4 und 7 Stunden am Tag im Internet und am Bildschirm. Die meisten Stunden kommen durch die Arbeit zusammen. Lorenz, wie viel Zeit verbringst du denn pro Tag im Internet?
Ich würde sagen so 1 bis 2 Stunden.
Gibt es da eine Regel, die du mit deinen Eltern besprochen hast? Wie viel Bildschirmzeit darfst du pro Tag haben?
Also wir haben keine Regel, aber meistens, wenn meine Mutter sagt, dass ich aufhören soll, höre ich dann noch auf.
Hältst du dich wirklich dran?
Häufig.
Wir befragen später noch unsere Experten, wie viel Zeit eigentlich gut wäre. Aber mir ist noch eine andere Sache aufgefallen. Den meisten Leuten war es eher unangenehm, dass sie so viel Zeit im Internet verbringen.
Stimmt. Deswegen haben wir uns gefragt, was wir eigentlich eine Woche lang ohne Internet machen würden. Auch hier haben wir mal in der Lübecker Innenstadt herumgefragt.
Was würden Sie machen, wenn Sie eine Woche lang auf der kompletten Welt kein Internet hätten?
Oh, da würde ich relaxen. Einfach mal in den Himmel gucken, nichts tun, an nichts denken, nur an sich selber denken.
Also ich denke, ich würde irgendwie ganz viel Zeit mit meiner Familie verbringen. Ich würde irgendwie, ja, Spiele spielen, denke ich mal, einfach so Brettspiele. Würde wahrscheinlich auch viel lesen, spazieren gehen, auch mit meinem Hund dann einfach noch größere Runden drehen.
Ich mache nichts viel im Internet, mir wäre das egal.
Gar nichts?
Gar nichts, Hauptsache ich gucke Fernsehen.
Dann würde ich mich wahrscheinlich entspannen und viel Sport machen und Freunde treffen. Mhm. Die würde ich dann anrufen.
Das wäre erstmal eine Umstellung, aber ich glaube, das würde jedem von uns eigentlich auch mal gut tun, weil wir viel zu viel am Internet hängen und viel zu viel irgendwie auch davon ein Stück weit abhängig sind. Also ich habe heute Morgen mein Handy verlegt und hatte das eine halbe Stunde nicht. Und das hat mich völlig in Panik versetzt, weil ich irgendwie dachte, oh nein, da ist dies drauf, da ist das drauf, da kann ich dies nicht nachgucken und das nicht nachgucken. Also ich glaube, das wäre eine Erholung.
Boah. Ich glaube, ich würde endlich mal wieder Bücher lesen und mehr Zeitungen, gedruckte Zeitungen.
Würde ich wahrscheinlich einfach mal wieder ein Buch lesen, weil das macht man viel zu selten im Alltag.
Mehr lesen, wieder Bücher würde ich öfter lesen. Ich würde aber ein bisschen nervös werden, weil ich schon so einen kleinen Suchtcharakter entwickelt habe. Und ich glaube, ich würde mehr ans Meer fahren.
Das wäre für mich gar kein Problem. Ich bin ja aus dem totalen Internetalter schon deutlich raus. Ja.
Würde ich draußen spazieren die ganze Zeit, dann hätte ich mehr Zeit für die Familie.
Fahrrad fahren, mit Freunden rausgehen, Briefe schreiben, ob die rauskommen.
Oh, wunderbar, das würde mich freuen, weil ich dann nämlich endlich mal wieder Zeit hätte und lesen könnte und nicht irgendwelche Anrufe bekäme oder Nachrichten bekäme, die ganzen Sachen, die man auf dem Handy so tippt, wären weg. Wunderbar. Mal so eine Woche, so wie in Fastenwoche. Ne? In der Fastenwoche macht man ja auch kein Fleisch und so. Und dann könnt ihr auch mal wunderbar mal eine Woche ohne Internet. Ich fände das cool.
Mehr in die Natur gehen, Bücher lesen, chillen. Was würdest du machen, Emmy?
Wahrscheinlich würde ich mich mit Freunden treffen und in den Wald ziehen. Für 7 Tage. Und was würdest du machen, Ida?
Ich würde wahrscheinlich bei meiner Freundin klingeln und dann mit ihr in den Wald gehen oder auf den Spielplatz. Und falls wir in den Wald gehen würden, würden wir wahrscheinlich ein Tipi bauen, also ein Haus erstöckern.
Cool, das würde ich auch machen.
In dem Buch Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat, von Marc-Uwe Kling, hat die Familie einige Stunden kein Internet. Wie die Familie das findet, haben wir mal nachgespielt.
Das Internet ist wie die Pinnwand über meinem Schreibtisch und da kannst du alles dran heften.
Wirklich alles?
Ja, alles.
Was denn alles?
Fotos, Musik, Bücher, Filme und sogar deine Spielzeugautos.
Wirklich?
Ja.
Toll.
Klick, klick. Ich habe es kaputt gemacht.
Du kannst das Internet gar nicht kaputt machen.
Aber senden, senden, senden.
Irgendwie kann ich meinem Freund keine Nachrichten mehr schicken.
Leute, bei mir funktioniert das Internet nicht. Ich kann meine Baumusik nicht mehr hören. Das nervt.
Und ich kann keine Raumschiffe mehr abballern.
Das Internet geht nicht mehr.
Wissen wir.
Ich kann nicht mehr den Dokumentarfilm über leuchtende Regenbogenforellen angucken. Kurze Frage, sitzt die Oma am Computer? Ja, ich habe es kaputt gemacht. Nur aus Versehen. Das dachte ich mir schon. Papi, du bist zu Hause. Die Oma hat das Internet kaputt gemacht, aber nur aus Versehen.
Ach, deshalb funktioniert mein Navi nicht.
Susanstraße?
Nein, wir sind hier nicht.
Doch, wir sind in der Susanstraße. Wir haben die Pizza bestellt.
Haben wir? Ja,
haben wir. Ja, haben wir. Habe ich hier gerade irgendwas von Pizza gehört?
Oh.
Mehr zu dem Buch und wie wir es fanden, hört ihr später in unserem Buchcheck. Unsere erste Expertin, die wir gleich befragen, schreibt nämlich ihren eigenen TikTok- und Instagram-Kanal.
Wir wollten unter anderem wissen, was sie dort postet und ob sie auch schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Nachgebohrt, Experteninterviews.
Hallo Fee, schön, dass du da bist. Du bist bei TikTok und Instagram als Fegefeuer aktiv. Wie lange bist du schon da und wann hattest du die Idee dazu?
Oh, also Instagram habe ich, ich durfte das ganz lange nicht haben. Und ich glaube mit 13 oder 14 hat meine Mama das dann endlich erlaubt. Und dann war ich auf Instagram und habe da einfach so Bilder hochgeladen, ganz normal. Und während Corona, da war ich dann 16, habe ich dann auch angefangen, TikToks zu drehen. Und so richtig aktiv mache ich das erst seit so 1,5 Jahren, würde ich sagen. Und so richtig viel und gerne auch, dass mir das Spaß macht.
Cool. Fee, wie bist du auf den Namen Fegefeuer gekommen?
Ich hieß früher ganz langweilig einfach x.felina.x oder sonst was. Da habe ich mir immer so versucht, irgendwie lustige Namen auszudenken, wo mein Name reinpasst. Ich hieß auch ganz lange Fele Fantastisch, wie Ele Fantastisch von der Maus. Aber das hat auch irgendwie niemand ganz verstanden. Dann habe ich einfach gegoogelt nach Namen, wo F-E-Wörtern, wo das drin ist. Und dann fand ich Fegefeuer mega, mega cool. Und jetzt heiße ich Fegefeuer. Das ist echt cool. Gar nicht so spannend.
Wie würdest du uns dein Content in 3 Wörtern beschreiben?
Oh. Ich hoffe politisch und lustig und poetisch.
Postest du eher lang, überlegt oder spontan Videos?
Also ich würde sagen, das mache ich sehr abhängig von den Themen, über die ich rede. Manchmal sehe ich irgendwelche Videos auf meiner For You-Page und werde dann richtig wütend darüber und dann drehe ich einfach direkt einen TikTok und schneide das dann irgendwie einen Tag später zusammen oder nehme das nochmal neu auf. Manchmal lade ich aber auch einfach total einen Blödsinn hoch, worüber ich nicht sehr lange nachdenke, wo es dann einfach nur darum geht, dass das lustig ist. Wenn ich Poetry Slams bei mir hochlade, dann muss ich da auch warten, bis ich dann die Videos hierher bekomme oder nehme die mehrfach auf, bis das gut aussieht. Dann muss ich auch den Untertitel und sowas bearbeiten, das dauert dann auch länger. Also ich würde sagen, ich denke schon immer so ein bisschen über meine Videos und meine Posts nach, aber nicht immer.
Wie wählst du dein Setting?
Ah, ja, da mache ich mir echt gar nicht so Gedanken. Es ist mir letztens aufgefallen, dass ich ganz viele so TikToks auch in so ganz schlechtem Licht drehe und sowas. Dass das echt ist. Ich mache mich auch nicht fertig für TikToks oder sowas. Also es gibt so viele TikToks, wie ich gerade erst aufgewacht bin, meine Haare noch nicht mal gekämmt sind. Einfach weil ich dann was zu sagen habe und das soll dann auch gesagt werden. Dafür muss man nicht hübsch aussehen und das Licht muss dafür nicht perfekt sein, weil es ja nur darum geht, was ich sage.
Hm? Schneidest du deine Videos oder hast du Hilfe dabei?
Nee, die schneide ich selber. Also ich glaube, das würde ich auch niemandem zutrauen wollen, weil wenn ich ein Video drehe, was ich wirklich schneiden muss, dann sind die auch ganz schön lang und da rede ich ganz schön viel Blödsinn, bis ich das dann aufs Wichtigste runterschneide. Deswegen mache ich das alles selbst.
Wie hast du dich gefühlt, als ein Video von dir viral gegangen ist?
Oh, das war ein richtig, richtig schönes Gefühl. Gerade weil es ein sehr, sehr wichtiger Text war, der viral gegangen ist bei mir. Und das tat dann richtig gut, weil ich ganz, ganz, ganz viele super, super nette Nachrichten von Menschen bekommen habe, die gesagt haben, hey, mir geht's genauso oder hey, ich möchte auch Poetry Slam machen, kannst du mir helfen? Und habe ich ganz, ganz, ganz viel mit Menschen interagiert. Ich hatte aber auch Videos, die viral gegangen sind, bei den falschen Menschen. Da habe ich dann ganz, ganz viel Hass abbekommen und dann ging es mir dann nicht so gut, aber ich weiß, dass wenn ich Sachen im Internet hochlade, dass ich auch mit Hassnachrichten und nicht so netten Menschen zu rechnen habe. Deswegen kann ich damit ziemlich gut umgehen, gerade weil ich auch weiß, dass das einfach traurige Menschen sind, die nichts Besseres zu tun haben, als böse Sachen zu kommentieren. Aber meistens erreiche ich damit eigentlich immer die richtigen Menschen und kann denen irgendwie helfen. Und das freut mich immer sehr.
Okay. Verdienst du mit TikTok oder Instagram Geld?
Noch nicht. Also ich bin da auf dem Weg hin. Man braucht nämlich eine bestimmte Anzahl an Followern. Ich brauche da 10.000 Followern und ich glaube, ich bin gerade bei so 5.000. Und wenn ich bei den 10.000 Followern bin, dann kann ich in den Creator Fund aufgenommen werden. Das bedeutet, dass ich dann für Videos, die länger als eine Minute gehen, Geld bekomme. Je nachdem, wie viele Views, wie viele Likes, wie oft das geteilt wurde, würde ich dafür dann Geld bekommen. Das ist anfangs aber auch total wenig nur. Also das sind dann wirklich nur so 2, 3, 4, 10 Euro den Monat, die man damit macht, wenn man nicht die ganze Zeit Tausende und Hunderttausende an Views bekommt. Aber noch verdiene ich damit gar kein Geld.
Hast du Tipps für Leute, die sich gerade einen TikTok- oder Insta-Kanal aufbauen?
Ich würde sagen, einfach ehrlich zu sein. Man muss sich dafür nicht schick machen. Ich weiß, dass ganz oft immer gesagt wird, dass man ein bestimmtes Schema haben sollte, dass man dann meinetwegen nur ernste TikToks macht, dass man nur lustige TikToks macht, dass man nicht viel Verschiedenes machen sollte. Und da stimme ich eigentlich nicht zu, weil wenn man viele verschiedene Sachen macht, findet man ganz viele verschiedene Menschen und kann ganz viele verschiedene Menschen auch berühren. Wenn ich jetzt immer nur feministische TikToks mache, dann erreiche ich die Leute, die mit Feminismus gar nicht mal so viel zu tun haben wollen, nicht. Aber kann halt, wenn ich lustige Videos mache, da sind Leute, die mit Feminismus nichts zu tun haben, kann ich die halt in Richtung Feminismus beispielsweise ziehen. Das heißt, ich würde sagen, einfach das, was euch gerade auf dem Herzen liegt, was ihr wichtig findet oder was ihr gerade lustig findet, und dann wird das schon. Und wenn man merkt, dass ihr echt seid, dann gefällt das den Leuten auch.
Hast du schon mal doofe Erfahrungen bei TikTok oder Insta gemacht?
Ja, ich hatte ein Video, das ist echt ganz spontan auch, also ich würde sagen, einen Monat, nachdem ich das hochgeladen habe, ist das auf einmal voll durch die Decke gegangen, weil dieses Video in verschiedene Gruppen geschickt wurde. Und da waren dann ganz, ganz, ganz viele sehr, sehr wütende Männer, die mir ganz, ganz, ganz böse Sachen geschrieben haben, die mich bedroht haben, meine Freunde bedroht haben, meine Familie bedroht haben, die mir gesagt haben, dass sonst was passiert, wenn die mich sehen. Das war echt überhaupt nicht nett. Und da war das Problem, ich habe die Kommentare dann auch versucht zu melden bei TikTok und die wurden nicht durchgelassen, also die wurden durchgelassen. Es war, ja, das ist in Ordnung, was die da geschrieben haben, hat TikTok gesagt. Obwohl mir da teilweise echt keine netten Sachen vorgeworfen wurden. Und das waren enorm viele Kommentare. Ich bin aufgewacht eines Morgens und ich hatte 99 plus Benachrichtigungen. Das heißt, ich glaube, ich habe 200, 300 Kommentare in einer Nacht bekommen. Nur mit echt gemeinen Sachen. Und das war dann schon echt richtig blöd, gerade weil es nur negative Sachen waren. Habe ich dann durchgescrollt und da war nichts Nettes dazwischen. Aber man muss das dann auch einfach immer irgendwie sehen. Ich habe da eigentlich wichtige und auch keine falschen Sachen gesagt. Ich habe da jetzt keine Hassrede oder sowas gemacht. Und da weiß ich einfach, okay, die Männer, die fühlen sich so ein bisschen auf den Schlips getreten. Anfangs habe ich Kommentare noch gelöscht, weil wenn du ein Video hochlädst und du kriegst am Anfang direkt Hasskommentare und dann sehen das Leute und sehen die Hasskommentare, dann denken die direkt, oh, die macht Blödsinn da. Das heißt, ich habe am Anfang noch ganz viele Kommentare gelöscht, aber es waren dann so viele, dass ich nicht mehr löschen konnte und es wurden immer mehr, dadurch, dass die sich dann selbst so reingesteigert haben. Die haben dann Konversationen in meinen Kommentaren geführt, die ich dann einfach nicht mehr unterbrechen konnte. Ich war mir überlegen, ob ich die Kommentare einfach ausstellen soll, aber das finde ich auch blöd, weil da auch ganz viele liebe Kommentare waren, die halt einfach vollkommen überschwemmt wurden dann. Das heißt, ich habe mir einfach selbst dann eine Minute genommen, ich habe mein Handy weggelegt, ich habe gesagt, okay, ich schaue mir das erstmal nicht mehr an, ich kann da irgendwann drüber reflektieren, wenn ich da Kommentare sehe, die wirklich überhaupt nicht okay sind, dann melde ich die bei TikTok.
Und was waren positive Erfahrungen?
Nachdem einer Text so unfassbar viral gegangen ist, da habe ich ganz, ganz, ganz viele super, super nette Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich traue mich jetzt endlich auch über meine Erfahrung zu reden, von Menschen, die gesagt haben, hey, ich möchte unbedingt jetzt auch Poetry Slam machen, kannst du mir helfen? Dann haben die mich gefragt, wie ist die Slam-Szene in Frankfurt? Und dann saß ich an meinem Handy und habe die Slam-Szene in Frankfurt selbst recherchiert und denen dann Tipps gegeben, wie sie da reinkommen. Da gab es Leute, die haben mir geschrieben, haben gesagt, machst du irgendwann mal eine Solo-Show, wo nur du auftrittst? Ich würde da hinkommen. Und das war natürlich total krass zu sehen, wie viele Menschen ich berührt habe und wie viele Menschen total viel Gefallen an meinen Texten gefunden haben. Menschen haben mir geschrieben, haben gesagt, ey, ich habe mir alle deine Slam-Sets angeschaut und ich kann nicht mehr aufhören. Ich schaue mir diese Texte einmal am Tag an. Und das ist dann echt ein richtig, richtig schönes Gefühl zu sehen, dass man irgendwas schaffen kann. Ich wurde auch erkannt einmal auf einem Festival. Da kam ein Mädchen auf mich zu und meinte, hey, ich kenne dich doch irgendwo her. Und dann habe ich mit der geredet und meinte sie, ah, ich kenne dich von TikTok. Und habe mich in den Arm genommen und meinte, ey, das TikTok hat mir mega geholfen, das Buch.
Und jetzt noch mal schnelle Entweder-Oder-Fragen zum Abschluss.
TikTok oder Insta?
TikTok.
Poetry Slam or Lip Syncing?
Poetry Slam, ganz klar.
YouTube gucken oder Konzertbesuch?
Konzertbesuch.
Pasta oder Sushi?
Wenn es richtig, richtig gutes Sushi ist, dann Sushi.
Zirkus oder Theater?
Theater.
Zug oder Flugzeug?
Ich bin erst einmal in meinem Leben Flugzeug gefahren und schon 1000 Mal Zug. Das heißt, ich muss Zug sagen.
Podcast oder Hörspiel?
Ich muss Hörspiel sagen, weil ich furchtbar gerne Patterson und Findus als Hörspiel höre.
Schokoladeneis oder Vanilleeis?
Vanilleeis. Ich mag Schokoladeneis überhaupt nicht.
Vanilleeis oder Erdbeereis?
Vanilleeis.
Vanilleeis oder Waldmeistereis?
Vanilleeis.
Unser nächster Interviewpartner heißt Erik van der Beek. Erik van der Beek ist Medienpädagoge und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hamburg. Dort forscht er unter anderem in den Bereichen Digitalisierung, KI und Medienbildung. Wir wollen von ihm wissen, wie gefährlich das Internet ist und Social Media und sind wirklich gespannt auf seine Antworten. Hallo Herr van der Beek, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Vielen Dank für die Einladung.
Uns wird von Erwachsenen immer wieder gesagt, dass wir nicht zu viel Zeit am Bildschirm verbringen sollen. Warum ist das so wichtig?
Ja, also, diese, vor allem diese Social-Media-Unternehmen, aber auch ganz viele andere, die Sachen für den Bildschirm herstellen, die wollen ja Geld machen und Geld machen sie vor allem mit Aufmerksamkeit. Und je mehr Aufmerksamkeit diese Unternehmen bekommen, von euch oder auch von anderen, desto besser ist das für die Unternehmen, weil sie damit eben noch mehr Geld machen können. Und sie sind inzwischen ziemlich gut da drin, dass sie so Strategien entwickelt haben, damit ihr auch dranbleibt und damit ihr ihnen möglichst viel Aufmerksamkeit auch schenkt. Das kennt ihr ja vielleicht schon von TikTok oder von anderen Sachen so, wo es immer so kurze Videos gibt und diese kurzen Videos, die sind eben genauso gemacht, damit man immer drauf guckt und dann gleich zum nächsten geht und dann gleich zum nächsten geht. Und ich vermute mal, dass eure Eltern vielleicht auch wollen, dass ihr anderen Dingen Aufmerksamkeit schenkt. Also so andere Sachen, die man vielleicht jenseits des Bildschirms erleben kann. Also ihr wart ja vielleicht auch schon mal genervt, wenn jemand am Handy war und ihr wolltet euch gerade mit der Person unterhalten. Oder vielleicht möchte man auch einfach mal nur ein Buch lesen oder einen Film ansehen oder was mit Freunden und seinen Eltern erleben. Und ich glaube, deshalb ist es Eltern und ich glaube auch anderen wichtig, dass ihr ein bisschen weniger Zeit auch am Bildschirm verbringt.
Kindersicherung, ja oder nein?
Ja. Ja, Kindersicherung, das ist super praktisch für Eltern, weil die ja auch nicht immer aufpassen können, was Kinder so im Internet machen. Und wenn sie sowas haben, dann können sie sich zumindest darauf verlassen, dass dort was nichts gezeigt wird, was für Kinder noch nicht so geeignet ist. Aber wenn Kinder älter werden und auch noch so ein paar Erfahrungen haben, noch mehr Erfahrungen gesammelt haben im Internet, dann ist es auch so, dass man sagen kann, naja, dann müssen sie dann auch irgendwann ihre eigenen Erfahrungen machen. Und medienkompetent sein heißt ja, dass man schon auch auf sich selbst aufpassen kann und auch verantwortlich mit dem Internet umgehen kann. Und wenn man medienkompetent ist, dann heißt das eben, dass man, wir sagen immer, selbstbestimmt im Netz ist, also dass man selber entscheidet, was man dort tut. Und selbst wenn da mal was kommt, was vielleicht für Kinder nicht so geeignet ist, wissen sie, wen sie ansprechen können. Und wenn man sagen kann, dass das gut funktioniert, dann braucht man vielleicht auch keine Kindersicherung mehr.
Kann Internet süchtig machen und ab wann ist man süchtig?
Ja, das kann schon passieren, dass man auch internetsüchtig wird. Also manche sind süchtig nach Spielen, manche sind süchtig nach Anerkennung bei Social Media und manche eben können eben auch nicht aufhören, Videos zu schauen. Und es gibt so eine DRK-Studie zum Thema Sucht und Social Media, die sagt, 2,6% der von ihnen untersuchten, vor allem Jugendlichen, sind irgendwie Social Media süchtig. Das ist aber ganz schwer zu sagen, wann so eine Sucht anfängt und wann man eigentlich süchtig ist, weil Süchtig ist man noch nicht, weil man viel Zeit im Internet verbringt oder dem jetzt ganz viel Aufmerksamkeit schenkt, sondern es ist ja so, dass vielleicht ihr auch schon mal in der Schule Hausaufgaben bekommen habt, wo ihr was recherchieren solltet im Internet oder dass ihr in der Schule selbst auch schon was im Internet gemacht habe. Und da würde man ja nicht sagen, weil jemand viele Hausaufgaben hat, dass die Person dann süchtig ist. Aber es gibt schon so ein paar Hinweise darauf, dass jemand süchtig ist. Nämlich beispielsweise, wenn die Person an nichts anderes mehr denken kann. Oder dass sie auch nicht mehr selbst sagen kann, so, jetzt höre ich auf, dass das nicht mehr so richtig gelingt, dass man dann gar nicht mehr so richtig rauskommt. Oder wenn so Freunde oder Hobbys oder andere Interessen vernachlässigt werden. Und das kann schon dazu führen, dass man dann auch mehr Streit hat in der Familie, Probleme in der Schule bekommt, schlechte Konzentrationsleistung hat. Und wenn das soweit ist, dann sollte man doch auch einen Arzt aufsuchen oder eine Suchtberatung. Aber dann helfen dann einem auch andere meistens ganz gut in so einem Fall.
Ab wann darf ich Social Media Plattformen benutzen?
Ja, da gibt's keine richtige Altersgrenze. Also kein Gesetz, kann man sagen. Ich hatte nochmal nachgeschaut. Man kann sagen, ja, TikTok sagt, ja, ab 12 Jahren ist es freigegeben für Kinder. Instagram ab 13 Jahren, WhatsApp, YouTube. Die beiden sagen jeweils ab 16 Jahren. Und laut Gesetz könnte man sagen, ja, Kinder sind ab 7 Jahren, sagt man so, beschränkt geschäftsfähig. Das ist irgendwie so ein komischer Begriff. Das sagt aber erstmal, dass sie dort eben auf solchen Plattformen auch prinzipiell unterwegs sein können. Jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, dass diese Plattformen aber manchmal eben auch, also diese Social Media Plattformen manchmal auch so sind, dass sie eigentlich ein großes Interesse daran haben, dass man da ist. Das heißt, die kontrollieren manchmal auch nicht so doll, ob die alle jetzt schon das richtige Alter haben. Das heißt, hier kommt es dann auch wieder auf die Eltern an. Das sind wahrscheinlich am ehesten eure Eltern, die das freigeben. Manchmal schaut man ja auch schon zusammen mit Eltern oder mit anderen Erwachsenen auf diese Social-Media-Plattform, wenn man da vielleicht ein Spiel spielt oder Bilder sich anschaut und dass man dann auch schon früher mal einen Einblick hat. Viele, zum Beispiel bei WhatsApp, seid ihr vielleicht sogar schon, ohne dass ihr es wisst. Nämlich manchmal ist es auch so, dass Eltern oder Freunde Bilder von euch machen und dann die vielleicht auch an Verwandte oder Freunde verschicken. Und hier ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, also Kinder haben auch das Recht, nicht auf Social Media zu sein. Also das ist mir nochmal ganz wichtig als Hinweis. Also ihr dürft auch schon vorher natürlich sagen, ob ihr das gerne möchtet, dass Bilder von euch gemacht werden und dass sie natürlich auch per WhatsApp oder über andere Plattformen verschickt werden. Wenn euch das nicht so lieb ist, darf man da auch gern widersprechen.
Welche Gefahren bringen Social Media Plattformen mit sich?
Ja, das sind eine ganze Menge Gefahren und da gibt es auch viele unterschiedliche Namen für. Also ihr habt ja vielleicht schon mal von Cybermobbing gehört. Also das ist ja, wenn eine Person dann auch über das Internet gemobbt und beleidigt wird. Dann gibt es sowas wie Cyberstalking. Das ist, wenn man so über das Internet beobachtet wird von einer Person. Es gibt so Extremismus im Internet, also rechtsextreme, islamistische Propaganda. Fake-Profile gibt es. Es gibt auch diese gesundheitsgefährdenden Challenges, wo junge Menschen aus irgendwelchen Gründen Waschmittel gegessen haben oder Mutproben durchgeführt haben. Das geht auch manchmal ganz schlimm aus. Diese Sachen, Hate Speech, Fake News, all das gehört dazu. Und ich glaube, ganz wichtig ist einmal zu sagen, dass diese ganzen Gefahren, das ist gar nicht so das Internet selbst, sondern das sind die Menschen, die da im Internet unterwegs sind. Also das heißt, das hat auch immer was damit zu tun, mit wem man dort in Kontakt kommt und was einem dort begegnet. Und ich glaube, am besten kann man sich da auch schützen, wenn man diese Dinge einmal erkennen kann. Das ist meistens häufig gar nicht so einfach. Und dann aber auch bei Gefahr den Rat bei den Eltern und Lehrern sucht oder wenn man sich da eben nicht so wohl fühlt. Ganz wichtig ist aus meiner Sicht, dass man sich nicht verführen lässt, jetzt auch noch daran teilzunehmen. Also gerade so bei diesem Thema Hate Speech ist es ja so, dass man dann findet, okay, da möchte man noch gern was drauf antworten oder dass einen das wütend macht oder traurig macht, was man dort sieht. Und viele Gefahren basieren aber genau darauf, dass man da mitmacht und dass man sich da irgendwie verstricken lässt, zu kommentieren, zu liken oder das vielleicht sogar weiterzuleiten an andere. Und ich glaube, die beste Strategie, damit umzugehen, ist sich da rauszuhalten.
Wie kann ich Fake und Real unterscheiden? Zum Beispiel Fotos oder Werbung?
Mhm, ja. Ja, das ist ja ein ganz wichtiges Thema, gerade auch in der Gegenwart. Es gibt so ein paar Strategien. Also man kann zum Beispiel Google rückwärts benutzen. Nämlich, wenn man zum Beispiel mal ein Bild findet, wo man den Eindruck hat, vielleicht ist das hier falsch oder vielleicht ist das im falschen Zusammenhang dargestellt, dann kann man auch Bilder bei Google hochladen und Google sagen, okay, zeig mir mal, ob dieses Bild schon woanders aufgetaucht ist. Und das ist manchmal ganz interessant, weil man dann auch sieht, woher manchmal Bilder kommen. Bei Social Media zum Beispiel ist es noch ein bisschen schwieriger, weil die Plattformen ja auch häufig mit Filtern arbeiten, mit Fotofiltern, mit Videofiltern. Da stellen sich Menschen auch anders dar, als sie vielleicht sind oder auch sein wollen. Und wenn man zum Beispiel Nachrichten sieht, wo man den Eindruck hat, ja, das könnten vielleicht falsche Nachrichten sein, dann ist mal so eine ganz gute Quelle, vielleicht bei den Öffentlich-Rechtlichen zu gucken oder in so Nachrichtenquellen zu gucken, wo man weiß, dass die Journalisten da eine gute Arbeit machen. Also vielleicht beim Spiegel oder bei Zeit Online. Und bei denen ist es nämlich so, dass die immer noch mal Nachrichten auch überprüfen. Also die teilen sie nicht einfach so, sondern die überprüfen noch mal, ob es richtig ist oder falsch. Und ich mache es ehrlich gesagt inzwischen andersrum. Ich gehe eigentlich davon aus, dass immer alles Fake ist im Internet. Also und sage, naja, nur wenn es sich beweisen lässt und glaubwürdig erscheint, dann gehe ich auch davon aus, dass es eben real ist. Und da weiß ich beispielsweise bei der Tagesschau oder bei Spiegel Online, dass ich denen mehr Vertrauen schenke als Seiten, die ich vielleicht auch gar nicht so kenne.
Wie kann ich mich vor Gefahren schützen?
Ja, also, es gibt auf der einen Seite man kann sagen, in dem Mediensystem ganz viele, die darauf aufpassen, dass Kinder gar nicht erst in gefährliche Situationen kommen. Das sind eure Eltern, das sind eure Lehrkräfte, da gibt es Gesetze, die euch schützen. Es gibt Jugendschutzgesetze, es gibt sogar auch Strafgesetze. All die Gefahren, die ich vorhin genannt habe, sind da auch mit abgedeckt. Also man darf zum Beispiel auch nicht im Internet beleidigt werden. Und dann geht es aber eben darum, einen kompetenten Umgang mit dem Internet zu entwickeln, sagen wir immer. Also das heißt, man weiß irgendwie, wie man das Internet benutzt und wie Medien funktionieren und wie die aufgebaut sind. Also man ist gut informiert darüber, zum Beispiel, was ist TikTok für eine Plattform, was ist YouTube für eine Plattform. Man kann auch einschätzen, wie Medien vielleicht auf einen selbst wirken, dass sie einen beispielsweise manchmal auch so ein bisschen gefangen halten. Das hattet ihr vielleicht auch schon mal, dass ihr eine Kinderserie gesehen habt, vielleicht, wo ihr auch nicht so richtig aufhören konntet, sie zu schauen. Und da kann man ja mal überlegen, dass das vielleicht so eine Situation ist, wo man da selber auch in so eine kleine Abhängigkeit gekommen ist, was ja gar nicht schlimm ist. Sondern viel wichtiger ist hinterher zu sagen, ach ja, schau, das war so, diese Serie, die ist so gemacht, dass sie meine Aufmerksamkeit nimmt. Und Medienkompetenz heißt aber auch, dass man mit Medien umgehen kann und dass man sie auch für die eigenen Interessen und Zwecke und das, was man gerne möchte, auch nutzbar machen kann, also beispielsweise zum Recherchieren. Und das ist eigentlich so der beste Schutz vor Gefahr, weil das dann heißt, dass ihr auch ein bisschen auf euch selbst aufpassen könnt.
Okay, jetzt haben wir viel über die Gefahren des Internets gesprochen. Aber was sind eigentlich Chancen? Was ist das Gute am Internet?
Ja. Ich glaube, ja, also dieser Blick auf die Gefahren, der ist wichtig, damit wir uns dafür sensibilisieren, damit wir damit gut umgehen können. Aber ich glaube, wichtig ist, glaube ich, auch, dass man da einfach was erleben kann. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich spiele einfach gern digitale Spiele. Und für mich ist das toll, weil ich dort manchmal auch meine Freunde treffe und mit denen zusammen spiele. Wir dann irgendwie zusammen im Wettbewerb sind oder manchmal auch zusammen spielen, zusammen an einem Spiel spielen. Und das macht einfach Spaß. Und da lernt man manchmal auch neue Leute kennen und manchmal auch Menschen, die man vorher noch nie gesehen hat. Und kann dann eben auch, über die Schule oder über seine Arbeit hinaus einfach Menschen auch kennenlernen. Für mich ist das Internet aber auch super, weil ich dort ganz viele Informationen bekomme. Ich habe viele tolle Podcasts, die ich höre. Nachrichten kann ich dort lesen. Und es gibt eben viele Seiten, die einfach gute und interessante Angebote haben. Und auch sowas, was ihr jetzt macht, dass ihr hier die Möglichkeit habt, auch selber so zu schauen, wie ist das eigentlich, wenn man einen Podcast macht, wenn man auch so handelt wie Journalisten, ist das eine super Chance.
Yes.
Danke auch an euch.
Buchcheck.
Dein Buchcheck.
The Game von Alessandro Barrico, Tommaso Vidus Rosin, Sarah Beltrame.
Um was geht's?
Das Buch erklärt den Wandel durch die digitale Welt. Es gibt verschiedene Inseln mit unterschiedlichen Bezeichnungen, wie zum Beispiel die Insel der Computerspiele, die Insel der Digitalisierung oder die Insel der sozialen Medien.
Was hat dir besonders gut gefallen?
Die Insel der Computerspiele, wo unter anderem über die Fortnite-Weltmeisterschaft berichtet wurde, wo der Gewinner 3 Millionen Dollar verdienen konnte.
Wie viele Kopfhörer vergibst du?
Ich vergebe 4 von 5 Kopfhörern.
Dein Buchcheck.
YouTube von Ben Brooks und Nikolai Renger für Kinder ab 8 Jahren.
Um was geht's?
Es geht um Henry, der einen YouTube-Kanal hat und mehr Zuschauer braucht. Damit er mehr Zuschauer hat, zieht er los, um magische Tiere zu finden. Da trifft er dann eine Raupe, die er rettet. Die Raupe ist von Trollen gefangen genommen und Henry rettet die Raupe. Am Ende sind sie gute Freunde und er hat mehr Zuschauer.
Was hat dir besonders gut gefallen?
Mir hat die Stelle gut gefallen, wo Henry mit einem Riesen zusammenstößt und damit der Riese ihn nicht frisst, bindet er ihm die Schnürsenkel zu. Das war lustig.
Wie viele Kopfhörer vergibst du?
Ich gebe 4 von 5 Kopfhörern. Ich hätte mir mehr Überraschungen und Spannung gewünscht.
Dein Buchcheck.
Das Buch heißt Ich sehe was, was ihr nicht seht von Katharina Großmann-Hensel und ist ein Bilderbuch für Kinder ab 4 Jahre.
Um was geht's?
Es geht um eine Familie. Die haben ein Kind, das ist ein Mädchen. Alle Eltern und Erwachsenen gucken immer nur auf ihr Handy. Und nicht die Eltern passen auf sie auf, sondern sie passt auf die Eltern auf. Dann machen sie einen Ausflug und aus Versehen steigen die Eltern in einen See und unter Wasser merken sie plötzlich, dass sie in einem See sind. Und ihre Handys gehen kaputt, dann merken sie erst, wie schön die Welt ist.
Was hat dir besonders gut gefallen?
Besonders gut hat mir gefallen die Stelle, wo die Eltern jetzt nicht mehr ihr Handy haben und sie auf einer Wiese sind. Und die Eltern zeigen auf einen Baum und sagen, guck mal da, ein Obstladen. Und das Mädchen muss erst mal erklären, dass es ein Apfelbaum ist und kein Obstladen.
Wie viele Kopfhörer vergibst du?
4 von 5 Kopfhörern.
Dein Buchcheck.
Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat. Von Marc-Uwe Kling.
Es geht um eine Familie, bei der das Internet kaputt geht. Also die Oma denkt, sie hat das Internet kaputt gemacht. Das ärgert alle. Ganz plötzlich können sie nicht mehr das tun, was sie normalerweise tun.
Raumschiffe abknallen, Dokumentarfilme schauen oder Musik von den Bäumen hören.
Also denkt sich die Familie andere Dinge aus. Sie spielen zusammen das Fischspiel, machen selbst Musik oder hören mit dem alten Taschenradio des Opas alte Musik an.
Das macht allen ziemlich viel Spaß. Am Ende wird das Internet natürlich wieder repariert, obwohl Tiffany das gar nicht toll findet, weil sie jetzt wieder alleine spielen muss.
Was hat dir besonders gut gefallen?
Uns hat besonders gut gefallen, dass es witzig war.
Es hat eine gute Story und man fiebert mit, ob das Internet am Ende wohl wieder funktioniert.
Aber das eigentliche Highlight ist, zu lesen, was die Familie alles gemeinsam erlebt, so ohne Internet. Am liebsten mochte ich die Szene, in der alle Fische spielen, auch die Erwachsenen.
Wie viele Kopfhörer vergibst du?
4,5 von 5.
Fazit.
Was waren eure Highlights?
Mein Highlight war das Interview mit Erik van der Beek, weil ich da viel übers Internet gelernt habe.
Also, dass nicht immer sozusagen die sozialen Medien schuld sind, sondern die Leute, die das benutzen.
Mein Highlight waren die zwei Passantinnenbefragung, weil ich habe sehr, also mich hat es sehr erstaunt, dass so viele Leute ein Buch lesen würden. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, sie würden draußen irgendwas spielen.
Meine Highlights waren die Passantenbefragung und das Interview von Fee. Und was mich überrascht hat bei den Passantenbefragungen, dass so viele so viel Zeit am Bildschirm verbringen.
Mich hat es erstaunt, dass ganz viele Menschen, auch die ich kenne, Apps benutzen, die nicht für ihr Alter bestimmt sind.
Mein Highlight war die Buchvorstellung und das, wo wir so gespielt haben, weil es Spaß gemacht hat.
Das war unsere erste Podcast-Folge.
Wir hoffen, sie hat euch gefallen.
Wenn ihr Lust habt, klickt doch auch zu unserer nächsten Folge rein.
Wenn es wieder heißt...
Wie tickt die Welt?